uns da in einer Reihe, in der Altersreihenfolge aufstellen mussten, habe ich festgestellt, obwohl bei mir nicht mal die 5 vorne dran steht im Alter, war ich im Schlussdrittel. Also, das war eine sehr harte Nacht für mich. Deswegen, also voll aktuell für mich persönlich, Ermutigung. Ja. Ich behandle das Thema nicht allgemein, sondern es geht wieder um ein Lebensbild. Ja, am zweitletzten Tag komme ich endlich drauf, um euch auf eine Möglichkeit hinzuweisen, aber ich dachte, das ist auch selbstverständlich, einfach das Angebot. Wer mal reden will mit jemand, der nicht aus dem hessischen Hinterland ist, ja, auch wenn ich oder wir euren Dialekt nicht können, aber es ist ja manchmal gut, mit jemandem mal zu reden, der weiters weg ist. Also da könnt ihr gern auf mich zukommen oder auf uns beide zukommen oder wenn du als Frau mit meiner Frau gerne sprichst, die ist zwar Lehrerin, aber kann trotzdem lieb sein. Ja, also das ist alles möglich, ja. Sprecht uns einfach an. Genau, aber meine Frau ist so lieb und schreibt, weil die Lehrerinnen und Lehrer haben trotz aller Appelle meine Handschrift nicht schön bekommen. Genau, wenn ihr so jetzt einfach mal überlegt, Eigenschaften zur Ermutigung. Ja, was, nur einzelne Stichworte, Eigenschaften, wie kannst du ermutigen oder wie wurdest du schon ermutigt durch was? Einfach, sagt's frei raus. Dann war noch gleich trösten, ja. Ja. Jawohl. Sie hat eine Hühnersuppe bekommen, also durch Kranke versorgen oder so. Ja.
Hühnersuppe, ja.
Nee, Hilfe.
Genau.
Genau, bei Handwerker ist der manchmal ein bisschen fest, aber genau, sehr schön.
Ein fröhliches Lachen.
Ein fröhliches Lachen. Umarmen, jawohl. Ja, ja. Oh, ihr seid. Irgendwas haben wir vergessen. Lachen, fröhliches Lachen, danke. Genau. Jawohl. Ihr seid gut, das geht schnell. Und gute Dinge kommen zusammen. Fällt noch was ein? Empathisch. Einfühlsam, Mitgefühl. Jawohl. Gut, wir machen mal einen Strich. Bei dem Barzilai, um den es heute geht, wird nicht alles zur Sprache kommen. Deswegen haben wir zusammengetragen. Gute Eigenschaften. Ich denke, jeder von uns, das ist unabhängig von unserem Alter, kennt Höhen und Tiefen. Ne? Wenn wir ehrlich sind, das erlebt man schon als Kind, als Teenager. Das erlebt man 6 Tage vor dem 90. Geburtstag. Ja, Höhen und Tiefen kennt jeder. Und das ist auch unabhängig von Kulturen. Überall auf der Welt, in allen Ländern, in allen Kulturen erleben das Menschen. Und picken wir uns mal den David aus der Bibel heraus. Auch er kannte Höhen und Tiefen. Wem fallen spontan Höhen ein in seinem Leben? Königtum, jawohl. Gegen Goliath. Also ich wiederhole nur, weil es aufgenommen wird. Ja. Noch was? Bußfertig, jawohl. Dann hat Gott ihm vergeben und ihn weiter gebraucht. Ja, dann kommen wir schon zu den Tiefen. Wem fallen Tiefen ein? Durch Saul verfolgt, ja. Mord an Uriah, Ehebruch mit Bathseba. David wurde von der eigenen Familie in dem Sinn nie richtig anerkannt. Er war immer der Kleine. Warst du das auch früher? Nee, aber ich. Selina, deswegen verstehen wir uns so gut. Genau. Ja, und dann noch so ein Tief, als er aus Jerusalem vom eigenen Sohn fliehen musste, vor Absalom. Ja, stell dir vor, du musst vor deinem eigenen Sohn fliehen, der wollte ihm ja den Thron streitig machen. Und diese Flucht, das war eine ganz bittere Lebensphase, eine bittere Lebenserfahrung für ihn. Das kannst du alles in 2. Samuel 15 bis 19 nachlesen. Und da erfahren wir dann auch einige Tiefpunkte in seinem Leben. Und wir picken jetzt mal zwei heraus. Kann jeweils jemand bitte vorlesen? 2. Samuel 15, Vers 30 zunächst, bitte. Jawohl. Das war so eine Stelle, wo er absolut unten war, Tiefpunkt. Und jetzt, auch wenn es ein längerer Abschnitt ist, aber das war brutal, was er da erlebt. Wenn jemand bitte liest aus Kapitel 16, Verse 5 bis 14. Ja, dankeschön. Ja, das ist schon brutal, wenn du so hart ja, beschimpft, beworfen und was nicht alles wirst. Und gerade hier in Kapitel 16 finde ich es interessant, wie David eben damit umging. Ja, er nimmt das Schicksal, er nimmt es an, aber zunächst ist er auch nicht munter und fröhlich. Ja, er erlebt eine Art Bitterkeit. Und da finde ich es genial an diesem Tiefpunkt, ja, wo er auch bitter ist gegenüber auch dem Schimi und so weiter, merkt er, wie Gott wie Gott wirklich da ist, wie er sich auf Gott verlassen kann und dass Gott seinen treuen Diener nicht im Stich lässt. Und wie hat denn Gott das getan? Ja, wie hat Gott ihn wieder aufgebaut? Da kann mal bitte jemand lesen aus, jetzt sind wir wieder in Kapitel 15, 2. Samuel 15, Vers 17 und 18. Ja, da fragen wir uns jetzt, was ist da Ermutigung? Wir lesen, dass die Kreter und die Pleter ihn nicht verlassen hatten. Es steht zwar hier, sie zogen an ihm vorüber, aber das heißt nicht, dass sie sozusagen abhauten, sondern dadurch zeigten sie David, wir sind für dich da, wir sind bei dir und wir bleiben bei dir. Er ist ja da generell auf der Flucht vor Absalom, ja. Und so, also auch in diesem Tief ist Gott für ihn da und eine ganz starke Ermutigung durch die treuen Verbündeten, ja. Also der Wert von Freunden, die ihm damit auch nicht nur sagen, sondern zeigen, wir halten zu dir. Und wir erfahren, wer das war. Das waren seine Großen, die Kreter und Pleter, die Gaditer mit ihrem Anführer Ittai. Die Priester Zadok und Abiata waren dabei. Huchai, der Akiter, auch ein Freund von David. Also ja, wie wertvoll sind da wirklich Freunde. Ich denke, jeder könnte jetzt irgendwo was erzählen. Ich hoffe zumindest, dass er sowas schon mal erlebt hat, wo er mal den Wert von Freunden erlebt hat, die ihn entweder ermutigten, die dich ermutigten oder dir den Rücken stärkten. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt. Ich will ja in Gremien, wo ich bin, nicht nur so ein Stuhlwärmer sein, sondern wenn ich den Eindruck habe, da ist eine Schieflage, dann bitte ich den Herrn immer um die rechte Art. Ja, und dann habe ich ein Thema angesprochen, wo ich eine gefährliche Entwicklung erkenne. Da habe ich erstmal eine Mail bekommen, die alles andere als dankbar klang. Ja, und dann ist aber einer in die Bresche gesprungen aus dem Kreis, ja, und hat mir da voll den Rücken gestärkt. Das war alles unabgesprochen, ja, das ist ja eine ganz gefährliche Kiste, wenn man vor Sitzungen hintenrum gewisse Dinge plant und abspricht. Das war wirklich Situation live. Und das darf man dann erleben in so Situationen. Haben wir die Frage gestellt, was ist unter anderem nötig, um ein Ermutiger zu sein? Also jetzt nur mal kurz. Das merkt man auch hier, dass du den Blick voll weg von dir hast. Also nicht armes Ich, ja, so schlecht wie mir geht es höchstens noch zwei anderen auf der ganzen Welt. Und das Schlimme ist, in der Gemeinde erkennt es gar niemand. Niemand sieht und realisiert, wie arm ich eigentlich dran bin. Also Selbstmitleid ist da fehl am Platz. Der Blick ist ganz auf andere gerichtet. Du kannst dich ja mal überprüfen, mit welcher Erwartung gehst du in die Gemeinde? Ja, gehst du mit der Erwartung als in die Gemeinde? Ja, hoffentlich kommen viele auf mich zu. Ei, schön, dass du kommst. Wunderbar, dass du da bist. Und dann bist du ja immer unzufrieden, weil generell dich ja immer zu wenige beachten. Immer. Selbst wenn du von 6 begrüßt wirst, denkst du, 2 weitere hätten es auch noch tun können. Aber geh doch mal in die Gemeinde mit der Einstellung, jetzt gehe ich auf den anderen zu, der mir nicht ganz so schmeckt. Ich habe auch so einen Mitbruder in unserer Gemeinde, könnt ihr meine Frau fragen. Ja. Was mich an dem nervt, das glaubt ihr gar nicht. Der sagt, also der ist wirklich in sehr vielem ein Hammervorbild. Also Punkt 1, der nutzt die Chancen auf natürliche Weise zu evangelisieren. Punkt 2, wenn es um praktische Hilfe geht, um Arbeiten, die überhaupt nicht funny sind und prickeln, ja, der packt mich dann. Also herrlich. Aber dann erzählt er gern viel auch an Erlebnissen, die er gemacht hat mit dem Herrn. Sagt er jedes Mal. Also was ich jetzt erzähle, erzähle ich zur Ehre Gottes. Jedes Mal. Ich hätte ihm am liebsten schon 5-mal gesagt, du, jetzt pass mal auf, ich habe mir abgespeichert, alles, was du erzählst, geschieht zur Ehre Gottes. Ich bin noch soweit nicht vergesslich, ja, das musst du nicht jedes Mal erwähnen. Dann ist gut, wenn du eine Frau hast wie ich, die sagt, lieber Karl Ernst, jetzt tust mal umsetzen, was du predigst, nimm ihn an. Herrlich, oder? Gut. Also, und dann dem nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sagen, ah, wie schön. Man muss auch da nicht übertreiben, aber ja, schön, dass du da bist. Okay, also mit welcher Erwartung gehen wir selber in die Gemeinde? So, es war jetzt eigentlich erstmal die Hinführung zu unserem Barzillai. Barzillai, er wurde von Gott gebraucht ins Leben von David. Also Gott hat Barzillai zu David ins Leben geschickt, um eine Ermutigung zu sein. Barzillai der Gileaditer. Jetzt lesen wir mal bitte die erste Begegnung zwischen David und Barzillai. Wenn jemand bitte liest, 2. Samuel 17, Verse 27 bis 29. Also, sie haben im Grunde das erlebt wie ich und Namen, wie die Gretel, die hat Hühnersuppe bekommen. Die haben hier unter anderem auch zu essen bekommen. So, der Zusammenhang hier: unmittelbar davor wird uns berichtet, dass Absalom und seine Anhänger aus ganz Israel bereits schon über den Jordan waren. Sie haben sich in Gilead niedergelassen. Also das heißt, sie waren schon in voller Angriffsstellung auf David und seine Mannschaft. Sie waren schon bereit. Ja, so weit waren sie schon. David war nach Mahanaim gekommen. Weiß jemand unter anderem, was an diesem Ort Bedeutendes geschah? Losgelöst von unserer Begebenheit gerade. Schwierige Frage, ich weiß. Ich habe ja immer den Vorteil, dass ich mich vorbereiten konnte, gell? Das war einmal Jakob, er hat gerade seine Rückreise wieder in die Heimat nach Hause angetreten. Dann war es in Mahanaim, wo ihm der Engel Gottes begegnete. Deswegen bedeutet Mahanaim auch Heerlager oder Doppellager. Heerlager oder Doppellager, weil dort Jakob auf wieder seiner Rückreise nach Hause die Begegnung mit dem Engel Gottes hatte. Das geschah also dort. Und Abner, das war ja der Feldhauptmann von Saul, hatte dort nach dem Tod vom König, den Sohn von Saul, Ischboschet zum König gemacht. Also die Königssalbung, Königseinsetzung von Ischboschet fand auch in Mahanaim statt. So, es war nur ein kleiner Ausflug zu Mahanaim. Jetzt gehen wir wieder zurück zu David. Jetzt lagert dort also David und 3 Männer erscheinen ihm. Da ist zum einen der Shobi. Der Shobi, das war ein Königssohn. Das sind ja immer besondere Leute. Und sein Vater war der Nahasch und Nahasch war der König der Ammoniter. Und David hatte also eine Freundschaft mit ihm, also mit dem Vater Nahasch. David und der Vater Nahasch waren befreundet und da jetzt der Sohn war da also mit dabei. Dann auch Machir, das war der Sohn Amiels. Er hatte den lahmen Sohn von Jonathan bei sich aufgenommen und David hat ja diesem Sohn Gnade erwiesen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Machir dem David gegenüber dann so positiv eingestellt war. So, und dann war also auch dieser Barzillai dabei, der Gileaditer von Roglim. Bis heute existiert diese Stadt unter dem Namen Bersinja. Was ein Geheimnis bleibt, ich habe zumindest nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden, warum er so positiv auf David eingestellt war. Aber um was es jetzt also hier geht, wir haben es gelesen, was sie David und seinen Menschen, Mitmenschen brachten. Auch Betten zum Schlafen und viel zu essen und auch ein paar Tiere vielleicht. Und da können wir uns ja vorstellen, in dieser Situation, ja, die anderen waren schon bereit zum Angriff, die Gegner. Das war doch eine Riesenwohltat für David und seine Leute. In der Situation eine starke Ermutigung. Wie haben die sich gestärkt? Ja, wenn man isst, geht's in der Regel schon mal besser. Vor allem dann, wenn man richtig hungrig war. Und wenn du Betten hast, wo du wieder gut schlafen kannst, das tut auch gut. Also, ich kann mir vorstellen, wie David und seine Leute den Dreien sehr dankbar waren. Ich weiß es nicht, also das ist jetzt nicht inspiriertes, fehlerloses Wort Gottes, das ist nur ein Gedanke von mir, ob das vielleicht auch der Zeitpunkt war, wo David zumindest den Schluss oder den ganzen Psalm 23 schrieb, weil da heißt es dann am Ende, in Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, die Feinde waren schon sichtbar gegenüber, so ungefähr. Ne? Und da hat er das so erleben dürfen. Also wir merken auf jeden Fall, hinter diesen Sätzen, auch Psalm 23, steckt nicht eine bloße Theorie, sondern real Erlebtes. Und einer von diesen Ermutigern, Gottes Werkzeuge, das war Barzillai. Die Bedeutung vom Namen Barzillai heißt der Eiserne. Vielleicht deutet es auf seine persönliche Strenge hin, wir wissen es nicht. Es kann auch auf ein starkes Durchhaltevermögen hinweisen. Wir erfahren nichts von der Geburt Barzillais, wir erfahren nichts von seinem Elternhaus, ob das gottesfürchtige Menschen waren oder eher nicht. Also wie er geprägt wurde, das steht alles nicht in der Bibel. Aber dieser Barzillai, und das erfahren wir hier, tat sich mit Gleichgesinnten zusammen, aber nicht um dem Mann Gottes zu schaden. Das ist ja bis heute so. Wenn es in Anführungsstrichen eher um Negatives geht, um böse Vorhaben, auch um böse Vorhaben im Sinne von gegen Gottes Willen, da finden sich oft die Menschen zusammen. Weiß nicht, wenn Birgit Kelle was sagt, die Frau ist total fit im Blick auf das ganze Gender-Thema. Die hat mal einen Vortrag gehalten, wo ich dabei war. Die hat gesagt, die ganze hier homosexuellen Bewegung und das alles, das war am Anfang, das war nur ein paar Handeles, ein paar wenige Leute, aber die hatten eine ganz starke Lobby. Ja, oft sind es dann ein paar, wenn sich die Richtigen finden. Aber hier finden sich die Richtigen für was Positives. Das ist doch auch schön, dass es das gibt. Sie wollten jetzt Barmherzigkeit ausüben. Was wir an der Stelle schon mal von Barzillai lernen, Barmherzigkeit, Freigebigkeit, Großzügigkeit. Also Ermutigung hat nicht nur mit Großzügigkeit zu tun, aber kann auch sich so auswirken. Meine Frau und ich, wir hausieren damit nicht, wir erzählen so Dinge nicht. Wir dürfen es sehr oft erleben, ja, wie Gott uns beschämt, uns ermutigt, auch indem Freunde großzügig sind. Aber was ich erzählen kann, weil es meine Mutter betrifft, Anfang Jahr, am 9. Januar, ist ja mein Vater mit 84 in den Himmel umgezogen. Und auch wenn er 84 war, aber was brutal war, es war total unerwartet. Er hat am Abend zuvor noch munter und fröhlich mit sämtlichen Leuten telefoniert. Menschlich gesehen ein wunderschöner Tod, nachts um 3 der Herzstillstand. Und dann, an dem gleich, also nachts um 3 passierte es, und dann fuhren wir drei Kinder natürlich sofort hin. Auf jeden Fall, an dem Abend dann, direkt nach dem ersten Tag, sagt mein Bruder, ich glaube, wir gucken mal noch nach, wie sieht denn der Heizöltank aus, dass die Mutter im Kalten sitzt. Bin ich mit, sind wir zusammen da in den Keller gegangen. Jetzt war der fast leer. Dann sagt die Mutter, ja, ich habe es ihm die letzten Wochen immer wieder gesagt, lass mal Öl nachliefern. Aber er hatte ja immer die Hoffnung, es wird mal wieder günstiger, gell? Gut, ich habe gesagt, ich kümmere mich drum. Habe am nächsten Tag einen Betrieb angerufen im selben Dorf, wo ich aber nur die Seniorengeneration kenne. Also die sind inzwischen Mitte 80. Das heißt, die Jungen, wenn man Anfang 50-Jährige jung nennen darf, ja. Also die, die jetzt den Betrieb haben, die kenne ich so gar nicht. Naja, auf jeden Fall rufe ich an und sage, das Elternhaus, wir brauchen Heizöl, das Problem ist nur, bitte maximal in 3 Tagen, weil der Tank so leer ist. Ist kein Problem, morgen kommen wir mal. Dann sage ich, schickt aber die Rechnung bitte an mich, also an meine Adresse. Wir müssen erstmal hier mit Konten und Finanzen vom Vater alles regeln, deswegen erstmal die Rechnung an mich bitte. So, dann, das war also eine Mitarbeiterin, dann 2 Stunden später ruft die Chefin an. Karl Ernst, wir kennen uns zwar nicht, aber wir können du sagen, du, ich habe das vom Herrn aufs Herz gelegt, du wirst keine Rechnung bekommen, das geht in Ordnung. Jetzt wollte ich mich, also habe mich dann natürlich gleich bedankt, aber ich wollte mich immer mal noch persönlich blicken lassen. Hat nie geklappt, bis jetzt vor 3 Wochen. Bin ich also vor 3 Wochen dahin und habe mich bedankt. Ich sage jetzt nur, was sie sagte. Sagte, weißt du, mir wird das immer wichtiger, auch Materielles weiterzugeben, was Gott uns anvertraut. Und ich staune, wie ich selber oder wie wir selber beschenkt werden. Also das war auch eine ganz starke Ermutigung. Und Gott, er belohnte ihn ziemlich sicher dafür, den Barzillai. Von der Belohnung erfahren wir nichts konkret in der Bibel, aber wir erfahren die Prinzipien. Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir alles andere zufallen. Dieses alles andere zufallen heißt nicht automatisch Materielles. Ja, wie Gott dann segnet und beschenkt, das überlassen wir ihm. Könnt mal jemand aufschlagen, Sprüche 11 und jemand anders gleich Lukas 6 bitte. Und wer es hat, liest bitte vor, Sprüche 11, Vers 24 und 25 und Lukas 6, Vers 38 bitte. Genau, da haben wir dieses Prinzip. Und jetzt noch die Lukas-Stelle, bitte.
Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Ja, mit demselben Maß, mit dem ihr anderen gemessen lässt, mit dem wird auch euch zugemessen werden.
Dankeschön. Auch da einfach zum Unterstreichen von diesem biblischen Prinzip. Also, das war jetzt eine Höhe in Davids Leben. Aber wie bei uns, ja, wie oft kommt danach gleich wieder ein heftiges Erlebnis? Bei David kommt es dann auch zu einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen den Heeren Davids und den Heeren Absaloms im Wald von Ephraim. Das ist dann auch das brutale Ende des Aufrührers. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging früher in den Kinderstunden. Das war eine meiner Lieblingsgeschichten, wie der Absalom mit seinen Locken im Baumgeäst hängen blieb. Ja, dachte ich immer, ja, Gerechtigkeit, ja. Genau. Und dann Joab, ein Heerführer Davids, sticht dem Absalom ja noch in Leib. Und dann schlagen ihn die 10 Waffenträger Joabs auch noch endgültig tot. 2. Samuel 18 nachzulesen. Verständlicherweise trauert der David, als er das erfährt, aber er ist so untröstlich. Und die Untröstlichkeit ist so heftig, dass fast zur Beleidigung für das Heer, was ihm so treu zur Seite stand, was so für ihn kämpfte, dass er da fast zur Beleidigung wurde. Joab konnte ihm dann doch wieder helfen und Schlimmeres verhindern. Dann kehrt David nach Jerusalem zurück. David in Jerusalem zurück und jetzt erfahren wir die 2. Begegnung zwischen David und Barzillai. Wenn jemand den Abschnitt bitte liest, 2. Samuel 19, Vers 32 bis 41. Dankeschön. Ja, Barzilai gehört zu den Menschentypen, die sich in ihrem Verhalten, in ihrer ganzen Art treu bleiben. Er hat nur ein großes Ziel, er möchte dem Gesalbten Gottes die rechte Ehre erweisen. Er möchte ihn über den Jordan geleiten, damit er nach Jerusalem zurückkehren kann. Hier erfahren wir auch, Barzilai war nicht mehr der Jüngste, er war 80. Wir erfahren auch, dass er großes Vermögen hatte, was auch erklärt, warum er mit seinen Freunden David und seine Mannschaft so großzügig versorgen konnte. Was wir jetzt an der Stelle mitnehmen, es ist unabhängig vom Alter, ein Ermutiger zu sein. Also das Alter ist kein Hinderungsgrund, ja, für David oder zur Ermutigung für David. Barzilai war relativ alt. Und sag's mal so, dieser Barzilai, er hat verstanden, was in Psalm 92 steht. Ich lese mal Psalm 92 ab Vers 13, beziehungsweise Vers 15 gleich. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Na, wir sind ja unter uns, deswegen sind wir mal offen. Es gibt ja ältere Geschwister, da denkst du in ihrer Anwesenheit, ja sag mal, kann man noch negativer durchs Leben gehen? Und dann gibt's welche, da sag ich mir, Herr, schenk's bitte, dass ich mal so bin im Alter. Ja, so fröhlich, positiv, ansteckend. Und genau das, so einer war der Barzilai. Aber was ist dafür nötig, dass man so ist? Dass man seine Situation dankbar annimmt. Man wird nicht mehr so gebraucht in der Gemeinde wie bisher. Da hat man jahrzehntelang ja gekämpft und Verantwortung getragen und jetzt rücken auf einmal Jüngere nach. Aber auch die Zusammenarbeit mit Jüngeren wollen, das auch suchen, weil letztlich wir doch einander brauchen, wirklich. Wir brauchen alle einander. Dann, dass man im Alter so ist, gehört auch dazu, dass man von seiner Vergangenheit loslässt. Wenn man mit der Einstellung lebt, früher war alles besser, kolossal unbiblisch. In Prediger 7, Vers 10 steht, wer so denkt, früher war alles besser, das entspringt nicht aus der Weisheit Gottes. Also wenn früher alles besser war, dann lebst du nicht göttlich biblisch. Kann euch auch erklären, warum. Weil Gott heute gar nicht mehr wirken kann. Gott kann heute eigentlich, ich mache ja alles zu für Gott. Ja, weil früher war ja generell alles besser. Also richtig gut kann es heute eh nicht mehr werden. Also ich verbaue Gott praktisch die Chance, dass er Gutes tun kann, weil früher war ja alles besser. Ne? Dann aber auch vergeben. Ich rede jetzt von reifen Christen, jahrzehntelang, alle Beteiligten, jahrzehntelang reif. So reif, dass man großen Wert noch auf Äußerlichkeiten legt, ja, dass die Haare der Frau ja nicht zu kurz sind, etc. Und dann war eine Familienfeier. Und dann sagte ein Ehepaar, wir kommen nicht, weil die kommen ja dahin. Ich möchte nicht verurteilen, versteht mich nicht falsch. Corona hat es doch gezeigt. Mal ganz egal, auf welcher Position man ist, pro Impfung, gegen Impfung, völlig egal. Wie haben wir Christen uns in Corona-Zeiten einander versündigt? Die Frage ist das schon aufgearbeitet? Ist das schon versöhnt oder geht es einfach weiter wie bisher? Was wir auch an der Stelle mitnehmen, Reichtum an sich ist nichts falsch. Ja, entscheidend ist, wie gehen wir damit um. Materiell gesegnet zu sein von Gott ist keine Sünde. Wenn mal jemand aufschlägt, Prediger 5, und jemand anders kann schon mal Sprüche 11 aufschlagen, bitte. Und wer Prediger 5 hat, der liest bitte Vers 12 vor und Sprüche 11, Vers 26. Aber zunächst mal Prediger 5, Vers 12, bitte.
Der von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufgebracht wird.
zu seinem Unglück wird Reichtum aufbewahrt. Diesen Schaden wollte Barzillai nicht haben. Und dann Sprüche 11, Vers 26.
Wer das Korn zurückhält, den verflucht das Volk. Aber Segen kommt über das Haupt dessen, der es verkauft.
Ja, und Barzillai, also Segen kommt bei dem, der es verkauft. Aber David, Barzillai hat ja nicht mal verkauft, sondern er hat es verschenkt. Und das macht die Gabe in Gottes Augen noch wertvoller. So, und dann sagt sinngemäß der David zu Barzillai: Lass doch deinen ganzen Krempel hier zurück und komm mit mir nach Jerusalem. Dort werde ich dich sogar ganz königlich versorgen. Du wirst nichts vermissen. Du hast mich geehrt. Jetzt möchte ich dich ehren. Du hast deine Loyalität mir erwiesen. So einen treuen Freund wie dich möchte ich doch immer in meiner Nähe haben. Von Herzen möchte ich mich erkenntlich zeigen. Wertvoll. Wertvoll dieser Wesenszug von David. Und was wir hier für uns mitnehmen können, ist: Vergessen wir nie, bis zum letzten Atemzug, entweder des anderen letzter Atemzug oder meiner, vergessen wir nie die Menschen, die uns in Krisen oder in Notzeiten beigestanden haben, die uns geholfen haben, denn das sind wirklich die echten Freunde. David, er hat richtig gehandelt. Aber Barzillai, so schön das Angebot ist, er lehnt es ab. Er ist realistisch und sagt: Du, so lange Lebensaussichten habe ich doch nicht mehr auf der Erde. Und du würdest in Jerusalem von mir eh nicht mehr allzu lang und allzu viel was haben. Und am Schluss müsstest du noch für meine Beerdigung aufkommen. Ach, und übrigens, Hörgeräte gibt's ja noch keine. Mein Gehör ist auch nicht mehr das Beste. Von deinen tollen Musikern und Sänger und Sängerinnen würde ich eh nicht mehr viel mitbekommen, das könnte ich eh nicht mehr genießen, ich wäre dir doch letztlich eine Last. Deshalb lass das mein Lohn sein, ein Stück Weg möchte ich noch mit dir gehen, ich geleite dich über den Jordan, aber dann ist es genug für mich, ich möchte nach Hause, dass ich in der Nähe vom Grab meiner Eltern bin, dort möchte ich sterben. Und übrigens, das war doch gar nichts Besonderes, das war nicht allzu viel, was ich dir gab. Also wozu so eine große Belohnung? Hier kommt Bescheidenheit zum Ausdruck. Bescheidene Leute sind große Leute. Jetzt spreche ich auch noch was offen an. Es gibt aber auch eine falsche Bescheidenheit oder eine falsche Demut. Da werden in der Gemeinde Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gesucht, dann ist man ja so demütig, ja, du, ich lass gern dir den Vortritt, ja. Es gibt auch eine kalkulierende Bescheidenheit, durch die man sich in gewisse Positionen bringen kann. Auch das kann eine Gefahr sein. Oder, das ist vielleicht mehr bei den Schwaben eine Gefahr, nach außen hin so bescheiden, man trägt Kleider, die Minimum 15 bis 20 Jahre alt sind, aber gleichzeitig geht man mindestens einmal in der Woche ins Restaurant zum Essen. Das muss aber dann jeder für sich verantworten. Aber Gott sei Dank ist das nicht die Normalität. Sondern die, deren Wesen von Stille und Bescheidenheit gekennzeichnet ist, das sind die wahren Großen. Dann lernen wir hier, dass Bescheidenheit Weitblick nicht ausschließt. Er hat ja gar nicht in erster Linie an sich gedacht, sondern an seine Nachkommenschaft. Er dachte nicht kurzfristig, sondern langfristig. Er schlug dann dem David vor: Nimm doch den Kimham mit nach Jerusalem. Kimham, er wird hier als Knecht David bezeichnet, aber ich habe gelesen, es dürfte ein Sohn von Barzillai gewesen sein. David, nimm doch ihn mit und tu ihm, was ihm wohlgefällt. Und David geht drauf ein und sagt: Ich will ihm alles tun, was dir wohlgefällt. Wenn du aber für dich selbst auch noch einen Wunsch hast, will ich ihn dir erfüllen. Und dann verabschieden sie sich und der alte Barzillai, er geht nach Hause, ist wahrscheinlich dort dann auch gestorben. Und David, er kehrt zurück nach Jerusalem, er hält sein Versprechen, er nimmt diesen Kimham mit. Und damit enden die beiden direkten Begegnungen zwischen Barzillai und David, die wir in der Bibel finden. Also wir haben von den beiden nur ganz kurze zwei Begegnungen geschildert und trotzdem können wir von dem Barzillai so viel lernen. Wir haben manche schon gesehen, aber wir lernen noch mehr außer Barmherzigkeit und Großzügigkeit von ihm. Es kam auch zur Sprache, ich möchte dem rechten König die Ehre erweisen. Unser König ist Jesus Christus. Wollen wir ihm Ehre erweisen, die ihm zusteht? Und das ist banal runtergebrochen, dass wir in seinem Willen leben. Wir zeigen ihm, wir geben ihm die Ehre, wenn wir nicht bewusst gegen seinen Willen verstoßen. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, andere nicht so schnell verurteilen. Wir sind verschieden, aber das ist so eine Dauerbaustelle auch in meinem Leben. Wie schnell bin ich da dabei? Ein urteilerisches, diese urteilerischen Gedanken, die dann auf einmal da sind, und die dann nicht zu beenden. Dann bescheiden bleiben. Es kann ja die Gefahr geben, dass man durch Erfolg Bescheidenheit verliert. Auch hier der Wert von Freunden. Wie gut, wenn man dann echte Freunde hat, die einem helfen, auf dem Boden zu bleiben. Und wir lernen auch von ihm, mit Weitblick sorgte er für seinen Sohn. Kinder Gottes sollten ja immer nach den Wegen Gottes suchen, dann Gottes Weg auch gehen. Auch wenn wir Kinder haben, geht's um Gottes Willen. Unsere Tochter war auch auf dem Gymnasium. Die war da notenmäßig sehr gut unterwegs, hätte also das Abi gut machen können. Aber während der 10. Klasse sagt sie meiner Frau und mir, ich sehe meinen Weg nicht im Studium, ich möchte was lernen, also im Beruf Krankenschwester. Ich habe keine Motivation, noch 3 Jahre auf der Schule zu bleiben und Abitur zu machen, wenn ich nicht studiere. Sie hat dann nebenbei mal noch gecheckt, das war ja die Ideallösung, man hat eine mittlere Reife, ohne eine Prüfung geschrieben zu haben, ja. Wir haben dann mit ihr schon gesprochen, für und wider, abgewogen, aber generell gesagt, wir legen dir nichts im Weg. Ihr glaubt ja nicht, wie wieder so überreife Christen mir vorgeworfen haben, wie kannst du als verantwortungsvoller Vater das zulassen? Da können sie Abitur machen. Dann sage ich, hör du augenblicklich auf, für dein Kind zu beten, dass es Gottes Willen erkennt und lebt. Wenn du meinst, du weißt es besser wie Gott. Und es bedeutet auch nicht, dass ich meinem 8-jährigen Kind schon das Haus in den Garten bauen soll, dass es weiß, wo es mal wohnen wird. Ist übrigens kein Witz, kam in echt vor. Also, es geht doch um Gottes Willen. Und das schließt unseren Weitblick eben nicht aus. So, jetzt kommt noch ein Schlussspurt. Wir haben noch eine indirekte Begegnung der beiden. Es gibt noch 2 Bibelstellen, die uns von Barzillai berichten. Bei der ersten, da liegt David auf dem Sterbebett. Auf dem Sterbebett lässt David seinen Sohn Salomo zu sich kommen, der ja sein Nachfolger werden wird. Und der Vater gibt seinem Sohn letzte Anweisungen. Ja, wenn du dann mein Nachfolger König bist, dann habe ich noch ein paar Dinge für dich. Und er hat auch über manche Personen mit ihm gesprochen, mit denen er dann in seinem Leben zu tun haben wird. Joab. Da ist ein Joab, der muss noch bestraft werden, weil er mal den Feldhauptmann Abner und später seinen eigenen Nachfolger Amasa umgebracht hat. Und dann ist noch der Schimi, das ist der, haben wir am Anfang gelesen, der Mann, der den David so verfluchte, der die Steine und Erdklumpen auf ihn warf, als er vor Absalom fliehen musste. Der Schimi, der muss auch noch seine gerechte Strafe erhalten. So, und dann redet David ausdrücklich von einer Gruppe von Männern, die nicht bestraft werden sollen, sondern im Gegenteil, die brauchen noch eine Belohnung. Liest mal jemand bitte 1. Könige 2, Vers 7. 1. Könige 2, Vers 7. Danke. Also David wollte nicht nur dem Kimham Gutes tun, sondern allen übrigen Söhnen Barzillais auch. Allen übrigen Söhnen auch. Hier merken wir, das Leben hat Auswirkungen auf die Nachkommen. Das kennen wir ja heute auch zu gut. Das kann negativer Art sein. Ach, dem sei Vater war schon so, was will ich von dem schon groß erwarten? Ja, kann negativer Art sein, es kann aber auch positiver Art sein. Und ich durfte das mal erleben. Das war zwar total was Banales, aber mich hat das berührt. Ja, wie ich mal aufgrund, was meine Eltern Gutes getan haben, mal so als Nachkomme meiner Eltern was Schönes erlebt habe. Ich war 500 Kilometer von zu Hause entfernt dienstlich. Und ich wusste, in der Nähe wohnt ein Ehepaar. Die waren damals vor über 30 Jahren auch eine Zeit lang bei uns damals zu Hause in der Familie, bei meinen Eltern, weil die Ehe eine heftige Krise hatte. Auf jeden Fall dachte ich, ach, die besuchst du mal. Und also, ich habe mit denen sowieso keinen Kontakt sonst. Jetzt bin ich am Samstagnachmittag, also ohne mich anzumelden, bin ich hingefahren, dachte ich, guck's mal, ob sie da sind. Dann sah ich, wie die so eine richtige große Gartenaktion machen und ich wollte ja schon wieder wegfahren, ja, weil dummerweise hatte ich keine Arbeitskleider dabei, ja. Und wollte sie jetzt auch nicht abhalten vom Arbeiten, soll man ja nicht tun, wenn Leute schon so fröhlich arbeiten. Aber dann hatten sie mich schon gesehen und dann sagen sie, komm, wir wollten eh gerade Kaffee trinken. Am liebsten hätte ich gesagt, genauso mag ich's, zum Kaffee trinken zu kommen. Spaß beiseite, wir saßen 2 Stunden. Und dann haben wir gebetet und sie haben Gott nochmal gedankt. Ja, meine Eltern sind normale Eltern mit allen Fehlern, aber dass sie Gottes Werkzeuge sein durften und allen Segen, den sie durch meine Eltern erlebten. Es war zwar was Banales, was ich da erfahren durfte in diesem Prinzip, aber mich hat es wirklich berührt. Wir finden noch einen Vers, der uns was mitteilt. Wenn mal jemand liest, Sprüche 11, Vers 17, bitte. Was dazu eben passt, zu dem, was wir gerade haben. Sprüche 11, Vers 17. Danke. Barzillai hat den ersten Teil erlebt. Ja, er hat Gutes, Segen erfahren. Und ich will nur noch kurz auch den Vergleich mal ziehen zwischen Barzillais Leben und Nabal, dem Toren. 1. Samuel 25 wird uns ja das geschildert. Der Mann von Abigail, der David und ja seine Leute abgewiesen hatte, als sie ihn um Belohnung für ihren Hütedienst gebeten hatten. Und David, er hätte sich ja beinahe an ihm vergriffen, wenn er nicht von der weisen Frau Nabals beschwichtigt worden wäre. Und als Nabal später erfuhr, was seine Frau dem David und seinen Leuten an Proviant gebracht hatte, traf ihn ja buchstäblich der Schlag, aber auch das ist noch nicht alles. Jahrhunderte vergehen und die Bücher Esra und Nehemia werden geschrieben und dort sind die Heimkehrer aus dem babylonischen Exil festgehalten. Und da kann jetzt bitte jemand lesen aus Esra 2, Vers 61, wo wir diese Heimkehrer haben. Esra 2, Vers 61. Danke. So, gebt mir noch 3 Minuten, bitte. Da steckt jetzt nochmal Unglaubliches drin. Ein Levit, ein Priester, heiratete eine Tochter von unserem Barzillai, von dem Gileaditer Barzillai. Was ist jetzt aber das Interessante? Der Mann und seine Nachkommen wurden jetzt nicht mehr nach ihrem Namen genannt, sondern er nahm den Namen der Frau an, von Barzillais Tochter. Heute ist ja alles möglich, ja. Heute kann jeder seinen Nachnamen behalten, wenn geheiratet wird. Du kannst einen Doppelnamen dir anlegen, alles machbar. Aber damals, das war Revolution pur, wenn ein Mann den Namen der Frau annahm. Warum steckt da so Tiefes drin? Weil ich vermute, Barzillai war so hoch angesehen, dass es für einen Schwiegersohn eine Ehre war. Es war eine Ehre, den Namen Barzillais, also den Namen seiner Frau, zu tragen. Dieser Gedanke wird noch an einer anderen Stelle unterstrichen. Ich lese jetzt diesen Vers mal bewusst nach Hoffnung für alle, weil es dort so treffend formuliert wird. Sprüche 10, Vers 7. An einen aufrichtigen Menschen erinnert man sich auch nach seinem Tod noch gerne. Gottlose dagegen sind schnell vergessen. Wie wird es einmal sein, wenn du und ich, wenn wir gestorben sind? Wird man sich an uns mit Dankbarkeit erinnern oder wird man uns schnell vergessen? Nicht um Menschenehre zu bekommen, sondern wie dieser Barzillai. Oder eben wird es sein, wie wir vom König Joram und von Juda lesen. Über ihn lesen wir in 2. Chronik 21, Vers 20. 32 Jahre alt war er, als er König wurde. Und er regierte 8 Jahre zu Jerusalem und ging dahin unbedauert. Was ist das für eine krasse Aussage, wenn einer unbedauert gestorben ist? Nicht, dass wir jetzt unter einem falschen Druck stehen müssen, ja, was ich jetzt von mir aus vollbringen muss, ja, sondern einfach uns von Gott gebrauchen lassen als Ermutiger wie dieser Barzillai. Jetzt gebe ich euch eine Hausaufgabe für den heutigen Tag noch mit. Natürlich, ich kann niemand zwingen. Aber ich würde mich freuen, mach dir Gedanken und setz es um, wen du, nur eine Person, also jeder macht sich den Gedanken, wen möchtest du heute aus eurer Gruppe ermutigen? Achtung, bitte niemand aus deiner Familie, weil das machst du ja hoffentlich das ganze Jahr, deine Familienmitglieder ermutigen, ja, sondern jemand nicht aus deiner Familie. Ja, und ihr habt hier wunderbare Dinge zusammengestellt, Ideen genug. Ich würde mich freuen, wenn das umgesetzt wird, dass wir jemand ermutigen. Ich bete mal noch mit uns und dann, denke ich, haben wir noch ein Lied. Vater im Himmel, wir danken dir wieder von Herzen für dieses Leben in deinem Wort von Barzillai, von dem wir wieder so viel mitnehmen und lernen können. Und ja, Herr, wir beten, dass du auch uns gebrauchen kannst als Ermutiger, als Ermutigerinnen, da wo wir stehen, da wo wir leben. Herr, und danke einfach, dass du uns auch zusammenstellst als die Deinen, um füreinander da zu sein. Du siehst auch, dass wir immer wieder Herausforderungen haben im Miteinander, solange wir auf dieser Erde sind. Ja, aber wir beten, dass wir auch gegenseitig uns erbauen, trösten, helfen und ermutigen, um dich groß zu machen, um dich zu ehren. Amen.